Herr Jesus, wir danken dir für diesen Abend. Und es ist so, wie wir gesungen haben, keiner ist wie du. Und was sind wir froh, dass wir dich kennen dürfen, dass wir dich als Herrn und Haupt haben dürfen und dass du für uns bist. Und dass du das auch gezeigt hast am Kreuz auf Golgatha, als du für Sünder in den Tod gegangen bist. Wir danken dir für deine Gnade. Wir danken dir für deine Menschenfreundlichkeit. Danken dir für deine Liebe, deine Zuwendungen. Danken dir auch für all die Gaben, die du den Menschen gegeben hast, die du uns gegeben hast. Kreativität, Witz, Ideen, Gedanken, logische Schlüsse. Alles auch Abbilder aus deiner herrlichen Welt. Danke, dass wir uns auch an diesen Dingen erfreuen dürfen. Und so legen wir dir diesen Abend hin, danken dir für unseren Bruder zur Nieden und bitten dich für ihn und danken dir auch für unsere Gemeinschaft. Du weißt auch um die Bedrückten und Verzagten in unserer Mitte und du kannst sie besonders auch ansprechen und trösten. Gepriesen seist du. Amen.
Was ich heute lese, ich habe eine Schwierigkeit, wenn ich jetzt hier immer mich vorbereite für die Freizeiten hier auf der La Hue, weil ich schon sehr oft hier war und jedes Mal ein oder zwei literarische Abende gestaltet habe. Da weiß ich nicht so richtig, was habe ich denn schon gelesen und was noch nicht. Vor einiger Zeit habe ich angefangen, mir das aufzuschreiben, aber von dem Anfang weiß ich leider nicht mehr so viel. Aber ich habe gedacht, wenn ich jetzt das lese, was ich heute vorhabe, bin ich sicher, dass Sie es noch nicht kennen, weil das noch gar nicht im Druck erschienen ist. Das ist noch relativ neu. Ein paar Worte noch vorher zu dem Inhalt dessen, was ich heute lesen möchte. Das ist der Versuch, Geschichten zu erfinden im Zusammenhang mit biblischen Berichten. Das wird Sie vielleicht ein bisschen befremden. Aber die biblischen Geschichten, ich habe verschiedene Sachen ja geschrieben, wo biblische Berichte einfach nacherzählt werden, in neueren Worten, einfach auf andere Weise, um mal ein bisschen näher an den Text heranzukommen. Das ist das hier nicht, sondern ich habe biblische Berichte genommen und mir überlegt, was im Zusammenhang, vielleicht vorher oder hinterher, geschehen sein könnte mit diesen Menschen, die das da erlebt haben, von denen die Bibel erzählt. Und wie es dazu gekommen ist oder was parallel dazu passiert sein könnte. Was ich lesen werde, ist also nicht wirklich passiert, sondern ist nur eine Fantasiegeschichte im Zusammenhang mit biblischen Ereignissen. Ein paar erklärende Worte auch zu dem, was ich zuerst lesen will. Das ist der etwas längere Text. Wir werden zwischendurch dann auch zwei Musikstücke hören. Sie kennen wahrscheinlich diese Geschichte von dem Knecht des Abraham, den er ausschickte, um für seinen Sohn Isaak eine Frau zu holen in Haran. Und weil er wollte, dass eben die Schwiegertochter aus einem in der überlieferten Tradition, Glaubenstradition des Abraham kommenden Familie stammen soll. Und es heißt dann, dass er seinen alten Knecht ausgeschickt hat. Wie der heißt, steht da nicht, aber an anderen Stellen steht, wo einmal der Abraham gebetet hat, Gott möchte ihm doch einen Sohn geben, sonst würde sein Knecht Eliezer das alles erben. Da ist anzunehmen, dass der Knecht, den er ausgeschickt hat, um eine Braut für seinen Isaak zu suchen, auch dieser Eliezer war. Das habe ich mal so angenommen. Und ich habe mir angenommen, dass der natürlich mit der Religion, mit dem Glauben, dass Abraham zunächst nichts zu tun hatte. Der war aus Damaskus, das wird uns ja berichtet, der Eliezer aus Damaskus, der hatte davon keine Ahnung. Aber in der Verbindung mit Abraham wird er manches gelernt haben. Und ich habe mir das mal so vorgestellt, wie das so sein könnte, wenn er nun von dem Glauben des Abraham lernt. Und dieser Text besteht darin, dass er jeden Abend auf seiner Reise nach Haran mit ein paar Knechten, weiteren Knechten und den Kamelen als Brautgeschenk, dass er auf seiner Reise jeden Abend so ganz behutsam versucht, mit diesem Gott, den er eigentlich noch nicht so richtig kennt, ins Gespräch zu kommen und sich so langsam herantastet an diese Sache. Wie gesagt, das ist erfunden, aber so ähnlich kann man sich das vorstellen und kann dadurch an diese biblischen Geschichten vielleicht besser herankommen. So, war genug der Erklärung, hoffe ich. Also die Gebete des Eliezer. Erster Abend. Du Gott Abrahams, ich bin's, Eliezer aus Damaskus. Wir kennen uns nicht. Das heißt, du kennst mich wohl, wenn Abraham recht hat, denn er sagt, du kennst und siehst alles. Aber ich kenne dich nicht oder nur wenig. Ich weiß nur das über dich, was ich gelegentlich von meinem Herrn höre. Ich hoffe, du nimmst mir das nicht übel. Man hat mir eben nicht viel erzählt. Trotzdem würde ich gern mit dir reden, Gott, weil Abraham es mir ans Herz gelegt hat und weil er mich unter deinen Segen gestellt hat, als er mich losschickte. Irgendwie ist es auch wohl deine Sache, mit der ich hier beauftragt bin, und darum, ich weiß nicht, ob man so einfach mit dir reden kann, ganz ohne Altar und Opfer, wie ich es bei Abraham manchmal sehe, aber wenn es stimmt, dass du alles siehst und hörst, dann hörst du sicher auch meine Worte. Wenn du alles weißt, dann ist dir vermutlich auch bekannt, womit mich Abraham beauftragt hat. Aber sicherheitshalber will ich es dir noch einmal sagen. Ich soll für seinen Sohn eine Frau suchen. Stell dir das vor, Isaak ist 40 Jahre alt, aber statt sich selbst um eine passende Partnerin zu kümmern, überlässt er das seinem alten Vater. Und weil der aber schon zu alt ist, um weit zu reisen und doch eigentlich unabkömmlich, schickt er mich. Dabei bin ich ja nun auch schon recht betagt. Mein Herr will nämlich nicht, dass Isaak eine Frau von den Stämmen nimmt, in deren Nachbarschaft wir siedeln. Da wären auch ganz nette Mädchen zu haben, aber sie wissen nichts von dir, Gott. Und Abraham findet, dass das nicht geht. Er fühlt sich ja dir besonders verbunden und verpflichtet, wie du weißt, und will darum, dass seine Nachkommen, die du ihm ja reichlich versprochen hast, genauso wie er mit dir in Verbindung bleiben. Das wäre sicher nicht gewährleistet, wenn in Isaaks Zelt eine Frau das Regiment übernehme, die irgendwelchen anderen Göttern anhängt. Ein Vater hat ja in der frühen Erziehung seiner Kinder meist nicht solchen Einfluss wie eine Mutter. Ich kann es also durchaus verstehen, dass mein Herr gern eine Schwiegertochter hätte, die in religiöser Hinsicht den gleichen Weg geht. Da liegt es nun nahe, ein Mädchen aus Abrahams Großfamilie zu suchen, wo diese Tradition gepflegt wird. Und die siedeln in Haran, weit im Norden, am Oberlauf des Euphrat. Aber was erzähle ich dir das alles? Du kennst dich ja da aus. Nun soll ausgerechnet ich, der ja von dir auch nicht viel weiß, eine fromme Frau suchen. Wie soll ich das machen? Das ist ein ziemlich undankbares Geschäft, wenn nur die Frau, die ich anbringe, keinem zusagt, weder Abraham noch Isaak. Wenn sie beispielsweise Abraham nicht fromm genug ist und Isaak nicht schön genug. Siehst du, Gott, und deswegen rufe ich dich um Hilfe an. Ohne dass du die Unternehmung gelingen lässt, bin ich einfach aufgeschmissen. Bitte erbarme dich über mich und meinen Herrn und seinen Sohn. Zeige mir die passende Ehefrau, die nicht nur ehrfürchtig dir gegenüber ist, sondern möglich auch noch liebreizend und gescheit und wenn es geht auch noch nicht unvermögend. Dieser letzte Punkt ist allerdings nicht so wichtig, und zu all diesen guten Eigenschaften muss sie ja auch noch willig sein, mir in ein unbekanntes, fernes Land zu folgen, um einen unbekannten Mann zu heiraten, nur auf mein Wort hin. Und ihr Vater muss auch einverstanden sein. Du siehst, Gott, das Vorhaben ist menschlich gesprochen so gut wie aussichtslos. Aber der Abraham immer sagt, dir sei nichts unmöglich, und manche Erfahrung in seinem Leben scheint das zu bestätigen, bitte ich dich, dass du die Sache in die Hand nimmst. Noch bin ich ja nicht in Haran, deshalb bitte ich dich erstmal um dein Geleit auf meiner Reise, um ein gutes und sicheres Nachtquartier heute Abend für mich und die vier Männer, die mich begleiten, und die 10 Kamele, möglichst an einen Bach und um Schutz vor Räubern und wilden Tieren. Zweiter Abend. Ich bin's nochmal, Gott, Eliezer. Danke für die ungestörte Nachtruhe gestern, für das gute Fortkommen heute und für die freundlichen Nomaden, die uns heute Abend an ihr Feuer eingeladen und ihr frisches Fladenbrot mit uns geteilt haben. Das war wirklich freundlich von Ihnen und von dir natürlich auch. Ich finde, es ist schön, mit dir zu reden, Gott. Nicht nur, weil es sonst ziemlich langweilig ist auf meinem Ritt. Abraham, mit dem ich mich sonst so gerne unterhalten habe, ist nicht da. da bist du mir nun jetzt, nein, nicht ein Ersatz für Abraham als Reisegefährten, das wäre sicher respektlos, von dir als einem Ersatz zu sprechen. Oder ist sogar das Gegenteil richtig, dass aller Austausch unter Menschen nur ein Ersatz dafür ist, dass wir nicht mit dir Austausch haben? So würde es jedenfalls Abraham sehen, denke ich. Und er weiß darüber mehr als ich. Aber inzwischen weiß ich auch, Gott, dass du mich siehst und hörst, woran ich gestern noch etwas gezweifelt hatte, wie du dich erinnern wirst. Mir ist nämlich letzte Nacht, als ich noch nicht einschlafen konnte, die Geschichte mit Hagar eingefallen. Die steht ja genauso wenig wie ich in Abrahams religiöser Tradition. Und doch hat sie erlebt, dass du sie geleitet hast und ihr in der Krise geholfen, sodass sie den Ort, wo du ihr begegnet bist, der Herr sieht, nannte. Und wenn du sie gesehen hast, warum solltest du mich nicht auch sehen? Das war ja wirklich eine dramatische Geschichte, damals nun schon ein halbes Jahrhundert her. Abraham war verzweifelt, weil der Sohn, den du ihm versprochen hast, partout nicht kommen wollte. Daraufhin hat Sarah, sicher nicht gern, aber notgedrungen, ihre Magd Hagar angeboten als Ersatzmutter gewissermaßen. Aber als Hagar schwanger wurde, war es Sarah auch nicht recht. Sie fürchtete wohl um ihre Würde als Herrin, wenn die Magd plötzlich als Mutter des Erben aufgewertet würde. Ja, sie kann schon manchmal ziemlich zickig sein, die Sarah. Und stolz. Sowas darf ein Knecht ja eigentlich nicht von seiner Herrin sagen. Von einer Toten schon gar nicht. Naja, es hört ja keiner. Außer dir natürlich. Du weißt ja, es wird unter Knechten und Mägden viel über die Herrschaften geredet, wenn sie nicht da sind. Du hörst das alles. Und ich bin mir nicht sicher, wie du darüber denkst, wenn ich was Kritisches über meine Herrin sage. Aber die Wahrheit ist es doch, oder? Du beurteilst ja die Menschen gerecht, weil du sie siehst, durch und durch. Ins Herz siehst du ihnen, glaube ich. Also damit meine ich, dass du nicht nur siehst, was einer tut, sondern auch, warum er es tut. Und wenn du nicht nur, dass du nicht nur hörst, was einer sagt, sondern auch weißt, ob er es ehrlich meint. Auch Hagar beurteilst du sicher gerecht und ja, mich bestimmt auch. Dass ich wenig von dir weiß und bisher wenig auf dich gehört habe, kannst du mir ja nicht zum Vorwurf machen, Gott. Ich stehe ja nicht in der religiösen Tradition von Abrahams Familie. Allerdings muss ich zugeben, dass ich in den Jahrzehnten des gemeinsamen Lebens mit Abraham durchaus mehr über dich hätte lernen können. Ich habe die Frage nach dem Schöpfer, dem ich alles verdanke, dem Herrscher, der alles lenkt, also die Frage nach dir, nicht mit der Intensität verfolgt, wie es bei so einem wichtigen Thema angemessen gewesen wäre. Das kann ich nicht leugnen. Vielleicht ist mein Gespräch mit dir auf dieser Reise ja ein Anfang. Ein reichlich später Anfang zwar, aber besser spät als nie. Ja, ich darf mich doch wieder mal bei dir melden, nicht wahr? Morgen vielleicht, wenn ich sicher mit deiner Hilfe über das Libanongebirge gekommen bin. Dritter Abend. Guten Abend, Gott im Himmel. Darf ich nochmal mit dir reden? Ach, eigentlich eine überflüssige Frage. Wenn ich Abraham richtig verstanden habe, freust du dich ja, wenn die Menschen mit dir ins Gespräch kommen. Ich würde gern nochmal auf das Thema von gestern Abend zurückkommen, Gott. Auf die Frage, was ich von dir weiß und was ich nicht weiß und was das bedeutet, kann ich trotz mangelhafter Voraussetzungen und geringer Vorkenntnisse auch dein Diener werden, wie mein Herr Abraham? Kann ich in ein Verhältnis gegenseitigen Vertrauens zu dir kommen? Abraham nennt das Glauben. Ich muss zugeben, ich bin noch nicht so weit, ich kenne dich nicht und ich sehe dich nicht. Ich kann mir noch nicht mal vorstellen, wie du aussiehst. Wenn Abraham das hören könnte, dann, was ich da gerade gesagt habe, dann wäre er mir wahrscheinlich über den Mund gefahren. Gott kann man nicht sehen, sagt er immer. Und man soll sich auch kein Bild von ihm machen. Also, ich achte ihn ja sehr, meinen Herrn Abraham, und besonders in religiösen Fragen weiß er mehr als ich. Aber an dem Punkt kann ich ihm nicht ganz folgen. Wie soll man denn an einen Gott glauben können, der kein Bild hat, der wie Luft ist, unsichtbar, unfassbar, unvorstellbar? Oder, Moment, ich muss nachdenken. Oder bist du gerade darum im Glauben fassbar, weil du unfassbar für unsere Hände und unsere Gedanken bist? Ich muss zugeben, Gott, dass ich noch, aber was heißt zugeben? Du weißt das ja wahrscheinlich längst. Ich meine, den Gott in meiner Satteltasche, den aus Ton, du hast den dich längst gesehen, wenn du alles siehst. Abraham ist gegen solche Götterfiguren, aber ich habe es noch nicht übers Herz gebracht, meinen Gott wegzuwerfen. Ich weiß nicht, ob du das verstehst oder ob du mir deswegen böse bist. Das ist irgendwie tröstlich, so etwas zu haben, das man sehen kann, das nicht unsichtbar und unangreifbar ist wie du. Vielleicht steckt noch etwas von einem Kind in mir. Ich meine das so, damals, als Isaak noch klein war, habe ich ihm mal ein Lämmchen aus Ton gemacht, sogar ein Stück Schaffell darum genäht, sodass es weich war. Das war sein liebstes Spielzeug. Er hat es immer mit ins Bett genommen. Er ist erst eingeschlafen, wenn er seine Wange daran schmiegen konnte. Ob es so etwas Ähnliches ist, das mich veranlasst, meinen tönernen Gott zu behalten? Natürlich kuschelig nicht damit, aber kann man denn in eine religiöse Stimmung kommen, ohne etwas Greifbares? Ja, Abraham kann es. Und vielleicht, es kann sein, dass ein Glaube, der einen Gegenstand braucht, weniger wert ist als einer, der darauf nicht angewiesen ist. Und ein Glaube, der sich auf einen Gott richtet, den Menschenhände aus Ton geformt und gebrannt oder aus Holz geschnitzt oder aus Metall gegossen haben, ein solcher Glaube kann doch eigentlich nicht größer sein als eben dieses Menschenwerk. Kann so ein von Menschenhänden gemachter Gott überhaupt ein Gott sein? Ganz abgesehen davon, dass es dich vielleicht ärgert oder traurig macht, wenn Menschen ihr Herz an irgendetwas anderes hängen als an dich. Aber Schluss jetzt mit diesen schwierigen Gedanken. Ich versteige mich hier in geistige Höhen, die ich nicht gewöhnt bin und wo mir die Luft zu dünn wird. Außerdem bin ich müde vom heutigen Marsch. Also gute Nacht, Gott, bis morgen. Vierter Abend. Hier war es, nicht wahr, Gott? Hier war die Schlacht mit den fünf Königen und ihren vereinten Heeren. Ich denke gern daran zurück und jetzt, wo ich die Stelle noch einmal sehe, steht es mir wieder ganz deutlich vor Augen. Auch darum denke ich gern daran zurück, weil es ja ein Beweis für deine Hilfe war und deine Hilfe ist mir auch jetzt sehr willkommen. Damals habe ich das noch nicht so gesehen. Wir haben den Sieg unserer Tapferkeit zugeschrieben, nicht deiner Hilfe. Dabei, wenn man das mal ganz nüchtern überlegt, mit 300 Männern, die noch nicht mal geübte Krieger waren, ein so riesiges Heer besiegen, dazu gehört mehr als Mut und Glück und taktisches Geschick. Das ist nur so zu erklären, dass du auf Abrahams Gebet hin eingegriffen hast. Als ein Bote berichtete, dass die Fremden Sodom überfallen hatten, wo Abrahams Neffe wohnte, da wollte Abraham sofort aufbrechen, um Lot zu befreien. Und wir, seine Knechte, sollten kämpfen. Du liebe Zeit, die meisten von uns hatten noch nie eine Waffe in der Hand gehabt. Aber er besorgte uns Spieße, Äxte, Keulen und einige bekamen sogar ein Schwert aus Bronze. Abraham war ja reich und konnte das alles kaufen. Zum Glück waren dann noch einige Ureinwohner aus dem Land dabei, mit denen Abraham Freundschaft geschlossen hatte. Ehrlich gesagt, ich hatte mit meinem Leben abgeschlossen. Das war doch der reine Wahnsinn, mit unserem lächerlichen Haufen Jagd zu machen auf fünf Armeen, von denen jede einzelne größer war als unsere Streitmacht. Wenn dieses Wort nicht schon zu schmeichelhaft ist. Das Vertrauen, das Abraham zu dir hatte, Gott, das hatte ich nicht. Verzeih mir das und verzeih mir auch, dass ich hinterher nur stolz war und kein bisschen dankbar, dass ich erst jetzt so lange danach merke, dass ich eigentlich daraus hätte lernen können, Vertrauen zu dir zu haben. Da drüben haben wir gelegen, hinter dem kleinen Wäldchen. Und auf das vereinbarte Zeichen hin sind wir dann da runtergerannt, mit viel Geschrei, um die Feinde zu erschrecken und ein bisschen auch, um uns selbst Mut zu machen. Die andere Gruppe mit Abrahams Freunden, die kam von da drüben. Die Feinde hatten keine Wachen aufgestellt, warum auch? Sie meinten, ja, niemand könnte ihnen was anhaben. Und die, die wir nicht gleich niedergemetzelt haben, die flohen. Da hinüber haben wir sie verfolgt. Es war, ja, wie war es, grausig und triumphal zugleich. Es war die erste und einzige Schlacht, die ich bisher gemacht habe. Und in meinem Alter wird es wohl auch dabei bleiben. Sowas vergisst man nicht. Der Spieß mit der bronzenen Spitze, mit dem ich 2 Chaldäer durchbohrt habe, steht noch zu Hause in meinem Zelt. Ich denke, Gott, das Hochgefühl, das ich hinterher hatte, kam nicht daher, dass ich andere Menschen getötet habe. Das ist ja kein schönes Erlebnis, sondern ein schreckliches, das einen noch lange durch die Träume verfolgt. Das Hochgefühl war eher die Freude, dass ich noch lebte. Alle Angst hatte sich als unbegründet herausgestellt. Naja, und der Stolz war dann noch eine besondere Zugabe zu dem Glücksgefühl, der Erleichterung und der Chance, weiterleben zu dürfen. Auf dem Rückweg kam dann diese Begegnung mit dem König von Salem. Muss ich ja nicht erzählen, hast du bestimmt gesehen. Mit Freude, wie ich hoffe und annehme. Mir jedenfalls hat es Hochachtung abgenötigt für die Ernsthaftigkeit von Abrahams Glaube. Erst lehnt er es ab, irgendetwas von der Beute zu behalten, was ihm nach übereinstimmendem Rechtsempfinden aller Völker zugestanden hätte. Und der König von Sodom bot es ihm ja auch ausdrücklich an. Aber Abraham lehnt ab mit der Begründung, niemand solle später sagen, er habe seinen Reichtum dem König zu verdanken. Nein, alles, was er besitzt, sieht er als ein Geschenk von dir an. Und das sollen noch alle wissen. Du, Gott, hast ihn reich gemacht. Man kann wahrlich nicht sagen, dass du kleinlich mit deinen Gaben wärst. Und auch nicht, dass Abraham damit, dass er sich ganz auf dich verlässt, eine Fehlentscheidung getroffen hätte. Ja, und dann kam dieser Melchisedek, oder wie er hieß, eine Art Priesterkönig einer kleinen Bergstadt namens Salem. Abraham gab ihm den 10. Teil von allem, was er besaß. Wohlgemerkt nicht nur von der Beute. Niemand verstand das, ich auch nicht. Inzwischen aber ahne ich, das hat mit dir zu tun. Ich meine das so, korrigiere mich, wenn ich irre, alle Überlegungen Abrahams drehten sich ja darum, dass er und seine Nachkommen dir treu bleiben. Und natürlich auch, dass du ihnen treu bleibst. Deshalb auch der Auftrag an mich, für Isaak eine Frau aus dem Clan zu suchen, wo die Kinder im Glauben an dich erzogen werden. Da kann nun einem kritischen Denker, und ich bin einer, wie du sicher weißt, auch Abraham, da kann nun einem kritischen Denker der Verdacht kommen, Glaube an dich sei nur eine Erziehungsfrage. Wenn du nur in der einen Großfamilie angebetet wirst und sonst nirgends zu Menschen redest, mit welchem Recht könnte man dann sagen, du seist der einzige Gott und Herr über alle Völker? Da aber steht nun auf einmal dieser Melchisedek vor uns, der auch dir angehört, obwohl er mit der Tradition in Abrahams Familie nicht das Geringste zu tun hat. Ich verstehe, dass Abraham da glücklich war. Es war eine Bestätigung für seinen Glauben und darum das Opfer. Oder sehe ich das falsch? Naja, vielleicht siehst du es noch ganz anders, Gott, aber mir scheint das einleuchtend. Und es bedeutet, wenn ich dir vertraue, dann vertraue ich nicht einem Familiengötzen, nicht einer lokalen Gottheit, sondern wirklich dem Herrn der Welt, dem, der sich überall offenbaren kann, wo Menschen ihn anrufen. Das macht mich zutiefst glücklich, du großer Gott. 5. Abend. Allmächtiger Gott, heute möchte ich wieder vor dich treten. Das sagt man wohl so, obwohl ich eigentlich liege. Aber vor dir zu stehen oder zu knien, traue ich mich nicht. Ich fürchte, ich bin noch nicht reif für die Auseinandersetzung mit meinen 4 Begleitern, die es sicher wundern würde, wenn ich so zu dir beten würde. Das kennen sie nämlich noch nicht von mir. Aber du hörst und du hörst mich sicher auch, wenn es für Menschen so aussieht, als schliefe ich. Aber im Herzen bin ich vor dir hellwach. Es fällt mir, muss ich sagen, leichter, im Gebet zu dir zu kommen, als am Anfang der Reise. Ich danke dir, dass du uns bis hierher bewahrt hast. Als wir heute durch Damaskus kamen, dachte ich, ich würde noch jemanden treffen, den ich kenne und der mich kennt. Du weißt ja sicher, dass ich damals hier gewohnt habe. Und da ich beruflich keine besondere Perspektive sah, habe ich mich Abraham angeschlossen, als der mit seinen Herden hier durchzog, von Haran herab und Knechte suchte. Ich war ja damals noch jung. Ich muss sagen, ich habe es nie bereut. Auch wenn ich nicht zu dieser besonderen Vertrauensstellung zu Abraham aufgestiegen wäre, auch dann hätte ich es nicht bereut. Man kann ja fast sagen, dass ich ein Freund Abrahams bin. Doch ich denke, es ist nicht vermessen, es so auszudrücken. Das geht sogar so weit, dass er mich zum Erben über seinen ganzen Besitz gemacht hätte, wenn nicht am Ende doch noch Ismael und Isaak geboren worden wären. Aber er hat das zwar nicht so direkt gesagt, aber aus manchen Bemerkungen konnte ich schließen, dass er sich mit diesem Gedanken trug. Ich weiß nicht, ob ich mich darüber gefreut hätte. Naja, vielleicht schon, aber mir ist es recht so, wie es gekommen ist. Das sage ich nicht nur so, um edelmütig zu erscheinen, Gott, wie du hoffentlich weißt. Es ist wirklich so. Erstens, weil ich nicht weiß, ob ich so eine große Verantwortung überhaupt hätte tragen können. Ein besseres Leben hätte ich dadurch auch nicht. Abraham arbeitet genauso hart wie seine Knechte und schläft in keinem besseren Zelt. Zweitens bin ich nicht sehr viel jünger als er. Und drittens, und das ist das Wichtigste, gönne ich meinem Herrn und Freund, dass das Erbe in der Familie bleibt. Ich würde mit ihm leiden, wenn die Verheißung nicht in Erfüllung ginge. Du hast ihm ja ein großes Volk als Nachkommenschaft versprochen. Hätte dein Versprechen sich als falsch herausgestellt, hätte Abraham seinen Glauben verloren und ich würde jetzt sicher auch nicht mit dir reden. Ich habe den Faden verloren. Ist es schlimm, Gott, wenn man beim Beten mal den Faden verliert? Ich wollte sagen, dass ich in Damaskus keinen Bekannten getroffen habe. Ich war wohl zu lange weg, ist ja auch verständlich. Aber es war trotzdem gut, dass wir in die Stadt kamen. Wir konnten unsere Vorräte auffüllen und den Tieren etwas Ruhe gönnen. Wir hätten auch in der Stadt, in der Karawanserei übernachten können, aber es war noch nicht Abend, sodass wir noch ein Stück Weg hinter uns bringen konnten. Außerdem haben einige wenig vertrauenerweckende Gestalten ein auffälliges Interesse an meinen Kamelen gezeigt. Ich hätte nicht in Ruhe schlafen können, selbst bei eingeteilten Wachen. Nein, dachte ich, hier lieber draußen hier in der Wildnis übernachten, wo man mögliche Feinde schon von Weitem bemerkt. Ja, und nun ist es wieder Abend geworden. Ich lasse das Feuer ausgehen, die anderen schlafen schon und richte meinen Blick hinauf in den Sternenhimmel. Bist du da oben, heiliger Gott? Hast du alles das gemacht, was mein Auge sieht? Und auch was es nicht sieht, weil es zu weit entfernt ist? Und bist du trotzdem hier bei mir auf dem dürren Gras meines Nachtlagers? Das alles ist schwer zu begreifen, aber es ist wohl so. Wer sagt denn, dass nur das wahr ist, was ich begreife? So zahlreich wie die Sterne da oben, so zahlreich sollen Abrahams Nachkommen sein. Das hast du ihm versprochen. Und Abrahams Nachkommen, das heißt ja wohl auch die Nachkommen Isaaks und der Frau, die ich für ihn finden soll. Welche Verantwortung. Lass es gelingen, Gott Abrahams und Isaaks. Und, darf ich das sagen, auch mein Gott. Sechster Abend. Heute Abend bin ich zu müde für ein Gebet. Das ist doch in Ordnung, Gott, oder? Lass mich bitte ruhig schlafen und lass den Mann, der die Wache hat, nicht einschlafen und wache du selbst über uns und wecke uns, wenn Gefahr droht. Hilf meinem Mitknecht mit den Zahnschmerzen, dass es nicht schlimmer wird. Und ich danke dir für die Gesundheit von uns anderen Vieren und halte deine Hand auch über unsere 10 Kamele und über Abraham, meinen Freund und Herrn, und über Isaak, seinen Sohn, und auch über der Frau, die du für ihn vorgesehen hast und die ich noch finden muss. Und über alles halte deine Hand, außer über den Räubern, die uns vielleicht überfallen wollen. Nun ja, in deiner Hand sind wahrscheinlich auch die, denn in deiner Hand ist alles, sagt Abraham. Alle Welt und die Sterne und die Bäume und ich glaube, jetzt schlafe ich ein. Wieder hast du uns einen Tag hindurch bewahrt, Herr Gott, ich danke dir. Es ist vielleicht der vorvorletzte Tag, bis ich nach Haran komme. Übermorgen Abend könnte ich da sein, wenn du weiter Gnade zu meiner Reise gibst. Wenn ich bedenke, was hätte passieren können. Räuber hätten ahnen können, welche Schätze in den Satteltaschen meiner Kamele sind und mich überfallen und ausrauben. Aber nichts dergleichen ist geschehen. Wir 5 Männer und die 10 Kamele sind alle gesund. Es sind wirklich edle Tiere. Abraham will sich beim Brautpreis nicht lumpen lassen. An der Habgier eines Brautvaters soll die Sache nicht scheitern, wenn ich ein geeignetes Mädchen gefunden habe. Viele wertvolle Sachen sind dabei für die Familie und auch für die Braut selbst. Einen schönen goldenen Stirnreif zum Beispiel habe ich und 2 schwere Armringe aus purem Gold. Ja, Gott, du hast deinem treuen Diener Abraham viel Besitz gegeben und dazu ein großmütiges Herz. Reich gesegnet hast du ihn. Also ich meine, was den Besitz angeht, sonst ist er ja wahrlich nicht von Schwierigkeiten verschont geblieben. Wenn ich nur daran denke, wie er jahrelang, ach was sage ich, jahrzehntelang auf ein Kind gewartet hat, auf einen Sohn, durch den sich dein Versprechen einer reichen Nachkommenschaft erfüllen konnte. Wie oft sah ich ihn nachts draußen auf dem Boden liegen im Gebet. Wenn ich bei den Herden Wache hatte und in seine Nähe kam, konnte ich manchmal die Verzweiflung in seiner Stimme hören, wenn er dich um ein Kind anflehte. Und wenn ich bei Tag mit ihm ins Gespräch kam, schien es mir manchmal, als könnte ich in seinem Gesicht die Zerrissenheit lesen zwischen dem Vertrauen auf deine Zusage und der Verzweiflung, dass davon immer noch nichts zu sehen war. Und er und Sarah wurden immer älter. Die Herrin war längst aus dem Alter heraus, wo Frauen noch Kinder bekommen. Aber dann kam das Wunder doch noch. Isaak wurde geboren, der sehnsüchtig erwartete, heißgeliebte, mit großer Freude und Dankbarkeit als Geschenk von dir angenommen. Ja, und dann diese furchtbare Prüfung. Ich verstehe es bis heute nicht, Gott. Etwas besser wohl als damals, aber vollständig nicht. Ich wusste zunächst überhaupt nicht, was das sollte, als Abraham mich und einen anderen Knecht mitten in der Nacht weckte. Wir sollten ein Opfer bringen, irgendwo weit weg, aber wir hatten gar kein Lamm dabei. Und warum mussten wir mitten in der Nacht aufbrechen? Ganz allmählich stieg in mir der Verdacht auf. Ich wagte kaum den Gedanken zu denken, dass Isaak das Opfer sein sollte. Was für ein entsetzliches Vorhaben. Die Phönizier an der Küste, links da hinter dem Libanon, die sollten eigentlich ihre Kinder ihrem Gott Moloch opfern, aber Abraham doch nicht. Nicht diesen lang ersehnten Sohn, an den sich nun alle Erwartungen knüpften und auf den sich alle Liebe richtete. Wie konnte Gott das fordern, dachte ich damals. Inzwischen weiß ich, dass du es nicht gefordert hast, du guter und barmherziger Gott. Im Gegenteil, du forderst nichts außer unserer Liebe und unserem Vertrauen. Du gibst, du schenkst, du beschenkst am meisten die, die mit dir am engsten verbunden sind. Deine Gabe ist aber nicht unbedingt Reichtum, Kamele und Schafherden, Gold, Knechte und Mägde. Daran ist dein Segen über Abraham sicher nicht abzulesen. Ich vermute, auf all das würde er gern verzichten, wenn er damit auch die Prüfungen nicht hätte durchmachen müssen. Deine Gabe, sage ich das richtig, heiliger Gott, deine Gabe bist du selbst mit deiner Liebe, deinem Trost. Deine Nähe ist das Schönste, was Abraham, was ein Mensch überhaupt erleben kann. Das Wissen, unter dir zu leben, mit dir, geleitet von dir, abhängig von dir. Das Wissen, zu dir zu gehören, wie ein treuer Knecht zu seinem Herrn. Nein, wie ein Kind zu seinem Vater. Ich bin dir dankbar, großer Gott, dass ich das bei Abraham sehen konnte. Er soll mir ein Beispiel für Glauben sein, auch wenn ich nicht wie er unter einer besonderen Segensverheißung stehe. An dich glauben darf ich doch auch, oder? Achter Abend. Danke, Gott im Himmel, dass du uns diesen Tag überbehütet hast und besonders in der letzten Nacht. Ich muss zugeben, es war mir ziemlich unwohl, als die Wölfe um unser Lager schlichen. Wie hätten wir fünf, besonders ich, alter Mann, uns gegen sie wehren können? Vielleicht hätten sie uns nicht angefallen. Das heißt ja, die Wölfe fallen sehr selten Menschen an, aber eins meiner Kamele hätten sie reißen können. Glücklicherweise haben die Tiere die Gefahr gespürt, wurden unruhig und haben uns damit gewarnt. Wir konnten schnell das Feuer neu schüren und viel Holz nachlegen, sodass es hell aufloderte. Das hat die Wölfe abgehalten. Oder warst du es, der sie abgehalten hat? Sollte das der Fall sein, dann danke ich dir von Herzen. Aber ich danke dir natürlich auch und lobe dich, wenn es eher das Feuer war, das die Raubtiere vertrieb, oder unsere Steinwürfe. Wir haben mit Steinen nach ihnen geworfen. Vermutlich haben wir im Dunkeln kein Tier getroffen, aber verwirrt hat es sie wahrscheinlich. Dann hatte ich keine Steine mehr im Lichtschein meines Feuers und da habe ich, du hast es sicher gesehen, Gott, ich habe meinen tönernen Götzen aus meiner Satteltasche geworfen. Ein sehr ungewöhnliches Wurfgeschoss. Es gibt Menschen, die würden, wenn sie es gesehen hätten, fürchten, dass mich daraufhin ein Blitz trifft oder der Schlag. Ich hätte das früher wohl auch gemeint, aber jetzt nicht mehr. Es kam ja auch kein Blitz vom Himmel. Du weißt natürlich, du Allmächtiger und Allwissender, dass ich mit dem Tonbild nicht nur geworfen habe, weil ich unbedingt ein Wurfgeschoss brauchte und sonst nichts anderes zur Hand hatte. Irgendwie war dieses Wegwerfen auch ein, wie soll ich sagen, ein symbolischer Akt, wenn du verstehst, was ich meine. Ich habe dann bei Tageslicht auch nicht mehr nach dem Gott gesucht. Wahrscheinlich war er sowieso zerbrochen. Wie gut, du Herr und Gott Abrahams, dass du nicht zerbrechlich bist. Danke auch, du Unsichtbarer und Ewiger, dass du uns nicht nur in der Nacht bewahrt hast, sondern auch auf der Reise des Tages, der nun zu Ende geht, für das frische Wasser, für uns und für die Tiere, für das Gras, für den freundlichen Bauern, der uns den Weg zeigte, für die Kraft, die ich trotz meines Alters noch habe, für alles sage ich danke Gott und besonders für dich. Ach nein, das ist Unsinn. Ich kann dir doch nicht danken, dass es dich gibt. Naja, du wirst schon wissen, wie ich es meine. Sagen wir so, ich freue mich, dass du da bist und ich mit dir reden kann. Du bist hier in meinem neuen Nachtlager. Du bist auch schon da, wo ich noch hin will. Du bist auch bei Abraham und den anderen. Du bist überall. Ich freue mich, Gott. Neunter Abend. Es ist soweit, du Allmächtiger, du Lenker Abrahams und aller Welt. Die entscheidende Stunde steht bevor. Da liegt Haran, die Stadt, in die mein Herr Abraham einst von Ur in Chaldäa ausgewandert ist und von der aus er Jahre später wieder auszog in das Land Kanaan, auf deinen Befehl hin. Ich habe lange überlegt, wie ich in der Stadt unter den vielen Menschen das geeignete Mädchen finden soll. Da kam mir der Gedanke, ich könnte hier draußen beim Brunnen warten. Ich nehme an, dass es hier nicht anders ist als in den meisten Städten. Die Frauen und Mädchen kommen abends heraus, um Wasser zu holen. Da habe ich dann schon mal eine Auswahl vor mir. Trotzdem brauche ich natürlich deine Hilfe. Ich traue mich mal, dir eine ganz konkrete Bitte vorzutragen, Allmächtiger. Wenn ich damit zu unverschämt bin, dann verzeih mir und beachte meine Bitte einfach nicht. Ich bitte dich, gib mir ein Zeichen, dass ich ganz eindeutig die richtige Frau für Isaak erkennen kann. Ich dachte mir das so, das ist hier anscheinend der einzige Brunnen der Stadt. Bald, wenn die Sonne fast untergegangen ist, werden die Mädchen kommen und Wasser schöpfen. Und wenn ich ein Mädchen anspreche und bitte, lass mich Wasser aus deinem Krug trinken und es sagt, trinke, ich werde deine Kamele auch trinken, dann will ich daran erkennen, dass sie die richtige ist. Oh, entschuldige, dass ich mein Gebet unterbreche, aber da kommt schon das erste Mädchen, ein hübsches übrigens. Nun, Heiliger, erbarme dich über meinen Herrn Abraham und seinen Sohn Isaak und über mich. Zehnter Abend. Danke Gott, hab Dank von Herzen. Wie froh bin ich, dass du so wunderbar geholfen hast. Nach menschlichem Ermessen war diese Lösung meines Problems so unwahrscheinlich, wie wenn man einen Pfeil aufs Geratewohl ins Gebüsch schießt und dabei den Bock mitten ins Herz trifft. Rebekka ist so hübsch und liebenswürdig, dass ich Isaak vermutlich zufriedenstellen kann. Ich kann mir gut vorstellen, dass er mit ihr lieber kuschelt als mit meinem tönernen Schäfchen, das ich ihm damals gemacht habe, als er noch ein Kind war. Außerdem ist Rebekka fromm und im Glauben an dich erzogen, sodass Abrahams Wunsch auch erfüllt ist. Die ist doch willig, mir nach Kanaan zu folgen. Und ihr Vater ist sogar auch einverstanden. Er scheint zwar etwas geldgierig zu sein, ehrlich gesagt, aber was soll's, Abraham wird nicht arm durch einen hohen Brautpreis und dieses Goldmädchen ist wirklich einen hohen Brautpreis wert. Und du, Gott, hast sie mir gezeigt. Du hast sie genauso reagieren lassen, wie ich es von dir erbeten habe, sodass ganz klar war, die und keine andere. Du hast es so geführt. Ich bin begeistert, Herr Gott. Nicht nur vom Gelingen meines Auftrags, begeistert von dir. Da will ich dich nun auch voller Vertrauen bitten, dass du die Sache gut zu Ende bringst. Behüte uns alle, Rebekka und mich und meine Begleiter auf dem Rückweg, so wie du uns auf dem Herweg behütet hast. Und dann lass durch dieses Mädchen dein Versprechen für Abrahams Nachkommen verwirklicht werden. Ach, was muss ich da noch bitten? Du wirst es bestimmt tun, so wie du bisher alle deine Zusagen erfüllt hast. Aber es schadet sicher nichts, wenn ich dich trotzdem bitte. Vielleicht willst du das sogar. Naja, und ich will es auch. Es tut einfach gut, mit dir über alles zu reden. Du wirst Abrahams Nachkommen zu einem großen Volk machen, zahlreich wie die Sterne am Himmel. Und ich, ja, ich habe Anteil daran. Einen kleinen Anteil zugegeben, aber immerhin. Und das freut mich riesig, Gott, dass du mich auch gebraucht hast, um deine Pläne auszuführen. Ich danke dir. Und nun auf geht's in das Land der Verheißung. Sie jubelten und redeten laut durcheinander, zwei umarmten sich vor Begeisterung, einer weinte vor Freude, ein anderer sang sogar laut und ein weiterer kniete sich auf offener Straße hin und streckte die Hände zu einem Dankgebet empor. Sie lachten und schwatzten, beschauten sich noch einmal gründlich, sich selbst und auch die anderen. Kein Rest der Leprakrankheit war mehr zu sehen, wirklich nicht. Sie hatten es ja schon gespürt, als Jesus sie losgeschickt hatte und sie gegangen waren. Aber nun hatten die Priester, die sowas von Amts wegen kontrollieren mussten, bestätigt. Sie waren gesund, alle 10. Sie waren nicht mehr ausgestoßen, um Ansteckung zu vermeiden, sondern waren wieder vollwertige Glieder der Gesellschaft. Schluss mit der Bettelei, Schluss mit dem ärmlichen Leben draußen in den Wäldern, Schluss mit der Erniedrigung, Schluss mit dem Zwang, sich bei jedem durch Klappern oder Rufen bemerkbar zu machen. Vorsicht, ich bin eine Gefahr für dich. Sie waren gesund. Was für eine Freude. Und nun? Was jetzt? Fragte Debris, als die anderen sich allmählich beruhigten. Gehen wir gleich? Er wollte nach Jerusalem. Wenn wir uns beeilen, holen wir ihn noch vor Sychar ein. Wen? Fragte Ebsan. Wovon redest du? Na, von Jesus. Wir müssen ihm doch danken. Einen Augenblick herrschte Überraschung und Stille. Dann meldete sich Timna. Danken? Und ihm deswegen extra nachlaufen? Da weiß ich was Besseres. Allerdings, bestätigte Vajesat, wir sind lange genug von zu Hause weg gewesen. Wenn er uns was Gutes tun wollte, indem er uns gesund machte, dann will er sicher auch das Beste für uns. Und das ist, dass wir so schnell wie möglich in unseren Alltag zurückkehren. Man muss auch bedenken, Usal wickte den Kopf, dass ja gar nicht sicher ist, ob er uns geheilt hat. Denn als die Heilung eintrat, waren wir ja schon weit weg von ihm. Remalja, der Alte, meinte, nun, so weit würde ich nicht gehen. Ich denke schon, dass die Heilung ein Wunder von Jesus war, aber ich möchte ihm trotzdem nicht nachlaufen. Wie sieht das denn aus, wenn wir jetzt noch, es dauert Tage, bis wir ihn erreichen. Und nachdem wir ihm damals nicht gleich gedankt haben, als er uns losschickte, finde ich es etwas peinlich, wenn wir nun nachträglich... Ihr solltet euch schämen, rief Debris. Das sind doch alles Ausreden, fadenscheinige Gründe. Es gehört sich einfach, dass wir ihm danken. Und Gott? Ja, Gott sicher, antwortete Remalja in sachlichem Ton. Natürlich müssen wir Gott danken, aber nicht unbedingt Jesus. Ich meine, er nimmt doch für sich in Anspruch, dass er im Namen Gottes handelt. Also haben wir unserer Pflicht Genüge getan, wenn wir seinem Auftraggeber unseren Dank abstatten. Und das tun wir im Tempel. Ich werde dort sogar ein Lamm opfern. Ihr redet mir zu viel, mischte sich Vajesat wieder ein. Mich zieht es nach Hause. Timna schlug vor, lasst uns abstimmen, ob wir Jesus nachlaufen oder ob wir gemeinsam nach Jerusalem in den Tempel gehen und ein Dankopfer bringen. Wir können ja alle uns an einem Lamm beteiligen, da wird es nicht so teuer. Oder ob wir gar nichts gemeinsam machen. Warum sollten wir überhaupt was gemeinsam machen? Usal stand schon etwas abseits, als könne er es gar nicht erwarten, die anderen zu verlassen. Wir waren eine Notgemeinschaft, ganz einfach deshalb, weil man als Leprakranker allein nur schwer zurechtkommt. Aber die Not, die uns zusammengeführt hat, besteht nicht mehr. Also nur tut doch nicht so, als ob wir Freunde wären. Pelatja, der Kleine mit der Glatze, schimpfte. Dass du dich nie wie einen Freund benommen hast, das ist uns allen bekannt. Was willst du damit sagen? Usa kam drohend näher. Ruhe, Freunde, Leute, meinte Remalja, der Alte. Ich bin für Timnis Vorschlag. Lass uns abstimmen. Wer ist dafür, dass wir gemeinsam zum Tempel gehen und ein Opfer bringen? Niemand meldete sich. Nach einigen Augenblicken betretenen Schweigens sagte Ebsan, sowas kann man nicht gemeinsam beschließen. Die innere Einstellung in religiösen Angelegenheiten ist eine sehr persönliche Sache. Lasst doch zum Tempel gehen, wer will, und wer nicht will, der lässt es eben. Du bist also dafür, dass wir nichts gemeinsam machen, sondern unsere Gruppe hier und jetzt auflösen? Ebed hatte noch gar nichts gesagt, es war nicht seine Art, sich Gehör zu verschaffen, aber nun, in eine Pause hinein, sagte er mit leiser Stimme, vorher sollten wir aber noch abstimmen, ob wir zu Jesus, ich meine, der Vorschlag von Debris ist ja durchaus berechtigt, finde ich. Wir sind gemeinsam von Jesus geheilt worden, schlug Debris in die gleiche Kerbe, also ist es nur recht und billig, dass wir uns gemeinsam bei ihm bedanken. Ein Dankopfer bringen können wir dann immer noch, wer das will, ich meine jedenfalls... Ebsan unterbrach ihn. Da fing ihn auch, was ich eben sagte. Was sagtest du eben? Fragte Timna. Nein, dass man so etwas nicht für alle verbindlich machen kann. Usal bestätigte. Jedenfalls nicht für mich. Ich gehe nirgendwo mehr hin mit euch zusammen. Nein, nein, nicht zu Jesus, nicht in den Tempel. Ich gehe zu meiner Familie. Also, Remaljas Stimme klang etwas unsicher. Dann lasst uns wenigstens abstimmen oder sagen wir so, wer Jesus suchen will, um ihm zu danken, der soll mal die Hand heben. Die Brisant war zuerst oben, dann meldete sich der schüchterne Ebed, nach einigem Zögern auch Pelatja, der Kleine, der lange pucklige Talmai und Tobia, der immer so traurig dreinblickte und sich selten an Gesprächen beteiligte. Dann ist ja alles klar, stellte der alte Remaljas fest. Ihr fünf geht, ihr könnt ihn ja von uns grüßen, bestellt ihm auch von uns einen herzlichen Dank. Von mir nicht, rief Vyasat. Er war schon auf dem Weg nach Norden. Usal, der nach Süden musste, war schon so weit fort, dass er den letzten Teil des Gesprächs gar nicht mehr mitbekommen hatte. Die fünf gingen los. Als sich nach einer Weile sie sich noch einmal umwandten, um die anderen zu verabschieden, einen Gruß zuzuwinken, waren die schon nicht mehr zu sehen. Du meinst, er geht über Sichar, meinte Talmai. Dibri antwortete achselzuckend, ich nehme es an, das ist der übliche Weg nach Jerusalem, wenn man nicht durchs Jordantal geht. Was ich von ihm gehört habe, lässt mich vermuten, dass er nicht Samaria, meine Heimat, vermeidet, wie es die besonders frommen Juden tun. Wir haben dich immer als vollwertiges Mitglied unserer Gruppe angesehen, Dibri, obwohl du nur ein Samariter bist, bemerkte Pelatja eifrig. Der Angesprochene nickte nur. Eine Weile wanderten sie schweigend weiter. Als sie an einer Baustelle vorbeikamen, wo eine Gruppe von Arbeitern gerade Balken über die fertigen Außenmauern legten, um das Dach zu machen, sagte Talmai, ich hoffe, mein Dach ist nicht ganz eingefallen. Ich war ja nun schon 2 Jahre nicht zu Hause. Niemand reagierte. Nach einigen Schritten fuhr er fort. Als ich ging, habe ich meiner Frau gesagt, sie soll ihren Bruder bitten, also meinen Schwager, mal nach der Stelle zu sehen, wo es undicht war. Sie gingen schweigend weiter. Auch sonst war ja viel zu tun. Ich hoffe, es ist nicht alles total heruntergekommen. Ja, murmelte Pelatja der Kleine, nur um überhaupt etwas zu sagen, weil sonst niemand auf Pelatjas Reden einging. Ja, wir sind alle lange fort gewesen. Am liebsten würde ich mal nachsehen. Ich meine jetzt gleich, weil es ja sein kann, dass es ziemlich schlimm steht und ich gerade noch rechtzeitig komme, um das Schlimmste zu verhüten. Wieder antwortete niemand. Endlich sagte Talmai, Jesus danken kann ich ja später noch. Sicher kommt er mal bei uns vorbei oder ich treffe ihn auf einem Fest in Jerusalem oder so. Wie du meinst, sagte Pelatja. Talmai blieb stehen, während die anderen weitergingen. Also, leb wohl, rief er ihnen nach, der Herr segne euch. Dich auch, antworteten die anderen vier und gingen weiter. Als sie am Abend einen Schlafplatz gefunden hatten, sie hätten ja als Geheilte in eine richtige Herberge gehen können, aber dafür hatten sie kein Geld, da meinte Tobia, der mit den traurigen Augen, ihr freut euch sicher, eure Familie wieder zu sehen, nicht? Selbstverständlich, antwortete Dibri, du doch sicher auch. Tobia schüttelte den Kopf und blickte unter sich. Nicht? Tobia schreckte auf und sagte Dibri an, doch, klar, aber es ist, ich weiß nicht, welche Überraschung auf mich wartet. Überraschung? Als Tobia nur abwinkte, sagte der kleine temperamentvolle Pelatja, hast du Angst, dass irgendetwas nicht, dass du sie vielleicht angesteckt hast, bevor du gegangen bist? Nein, aber ich kann es euch ja sagen, meine Frau, die Sarah, ist sehr hübsch. Na, das ist doch prima. Ja, aber es gibt verschiedene Männer, besonders unser Nachbar, die sind immer neidisch gewesen, dass sie mich geheiratet hat. Und da fürchte ich, dass ich jetzt so lange nicht da war. Und ich weiß, dass sie den Nachbarn auch immer sympathisch fand. Na, mach dir mal keine Sorgen, versuchte Pelatja ihn aufzumuntern. Aber das hält die Stimmung Tobias nicht auf. Vielleicht, sagte er zögernd, vielleicht ist es besser, wenn ich jetzt erstmal nach Hause gehe. Ich habe da so ein merkwürdiges Gefühl. Du willst nicht weiter mit uns gehen, um Jesus zu danken? Fragte Dibri der Samariter. Der Gefragte antwortete zunächst nicht. Erst als das lange Schweigen peinlich wurde, murmelte er: Jesus ist doch auch für Treue in der Ehe, nicht wahr? Und er weiß sicher auch, dass man dafür für etwas tun muss. Du musst selbst wissen, was du tust, meinte Ebbet leise, wie um die Spannung zu mildern, die in der Luft lag. Dubia fühlte sich dadurch ermutigt. Am besten, ich mache mich noch heute Abend auf den Weg. Wenn ich die Nacht hindurch zügig gehe, dann kann ich morgen Vormittag da sein. Die anderen antworteten nicht. Als Tobias sein Bündel nahm, murmelte er noch etwas von Prioritäten. Das war aber nicht genau zu verstehen. Shalom, grüßte er und ging. Die Nacht war mild. Als die Sonne aufging, hatten die drei schon etwas von dem Brot gegessen, das sie noch bei sich hatten, und waren auf dem Weg. Je mehr sie sich beeilten, desto kürzer musste die Strecke sein, die sie hinter Jesus herzugehen hatten. Eine Staubwolke kündigte ein Gefährt an, das ihnen entgegenkam. Sie traten etwas zur Seite. Ein vierrädriger, hochbeladener Wagen fuhr an ihnen vorbei, gezogen von zwei Maultieren. »Theman«, rief Pelagia plötzlich laut, »Theman, bist du das?« Der Kutscher hielt die Tiere an und musste sich zur Seite beugen, um zurückzusehen, weil er schon an den wartenden Wanderern vorbei war. »Pelagia, du, was machst du denn hier in Samaria? Unser kleiner Pelagia, ich hätte dich fast nicht wiedererkannt, so ohne Haare auf dem Kopf. Warst du nicht krank? Ich meine, das hätte man mir erzählt.« »Ja, ja, war ich, ja. Aber jetzt bin ich wieder vollkommen gesund. Gestern war ich beim Priester, meine Freunde hier auch. Das ist Dibri und das ist Ebbet. Und hier seht ihr einen alten Freund von mir, Theman. Wir haben als Kinder viel zusammen gespielt und Streiche gemacht. Er ist inzwischen ein erfolgreicher Fuhrmann. Stimmt doch, Theman, nicht wahr?« »Kann man so sagen. Wo willst du denn hin, Pelagia? Willst du nicht nach Hause, wenn du nur gesund bist?« »Doch, doch, aber vorher wollte ich noch...« »Da kannst du doch mit mir fahren, wenn du willst. Wir sind in 3 Stunden da.« Wäre eine gute Gelegenheit. Dann komm nur, dann ist es mir auf der Fahrt nicht so langweilig. Du setzt dich vorne zu mir auf den Kutschbock und wir reden von alten Zeiten.« Pelagia sah seine Begleiter an. »Wäre doch dumm, wenn ich die Gelegenheit nicht nutzen würde. Macht's gut und grüß Jesus von mir.« Er rannte die paar Schritte zum Wagen und stieg hinauf. Die Maultiere zogen an und bald war nur noch eine Staubwolke zu sehen. Dibri und Ebbet redeten nichts miteinander. Ebbet war ohnehin kein Freund vieler Worte und Dibri hing seinen Gedanken nach. Es waren Gedanken der Enttäuschung. Warum wollten die 8 nicht mit ihm gehen, um Jesus zu danken? Jeder hat einen anderen Grund, vielleicht auch mehrere. In jedem dieser Gründe war etwas, das ihm einleuchtete. Aber musste nicht der Dank über allem stehen? Wenn er sich über seine eigenen Motive Rechenschaft gab, musste er sagen, es war ja nicht nur eine moralische Verpflichtung für ihn, eine Frage des Anstandes, noch einmal mit Jesus zu reden. Es war sein Wunsch nach einer echten Begegnung. Dieser Mann aus Nazareth hatte nicht nur seine Macht bewiesen, sondern auch seine Liebe. Und davon wollte er mehr spüren. Er wollte sich nicht mit der Heilung zufrieden geben, über die er natürlich glücklich war, auch nicht nur damit den Schuldigen Dank abgestattet zu haben. Er wollte Jesus näher sein. Aber das verstanden die anderen wohl nicht. Nur Ebbet vielleicht. Oder doch nicht? Dibri ahnte fast, was kommen würde, als Ebbet zaghaft ein Gespräch begann. Erinnerst du dich, Dibri, was der Priester sagte, als er uns untersucht hatte?
Was meinst du?
Er sagte, dass wir unsere Heilung auf Jesus zurückführten, sei ihm unheimlich. Trotzdem könne er nicht umhin, unsere Heilung zu bestätigen.
Ja, stimmt, das sagte er. Und das verstehe ich nicht.
Weil du ein Samariter bist, Dibri, der die religiöse Welt der Juden nicht so genau kennt. Die Priester und die Schriftgelehrten sind nämlich nicht so gut, auf Jesus zu sprechen. Und die Pharisäer erst recht nicht.
Warum nicht?
Das ist ein weites Thema. Jesus nimmt nicht gerade viel Rücksicht auf die überlieferten Lehrmeinungen. Und dann ist da wohl auch ein bisschen, nun sagen wir es ruhig, Neid. Keiner der gelehrten Herren und der geistlichen Amtsträger hat so viel Zuspruch im Volk.
Ja, das mag wohl sein. Und was willst du damit sagen, Ebbet?
Ich überlege, ob es wirklich gut ist, wenn ich zu Jesus gehe, um ihm zu danken. Weißt du, wer zu Jesus hält, könnte bald bei den Verantwortlichen in Ungnade fallen, wenn man die Wahl hat, ob man dem anerkannten Frömmigkeitsstil anhängen und zur etablierten Religion gehören will oder sich zu einer Sekte hält,
ich neige doch mehr dazu. Sag nur, du willst auch nicht mitgehen. Oh, da vorne sind sie. Sie kamen über einen Hügel und sahen im Tal eine Menschenmenge, offensichtlich Jesus mit seinen 12 ständigen Begleitern und weiteren Anhängern. Ja, das ist Jesus von Nazareth, freute sich Libri. Ich kehre doch lieber um. Schade, Ebet, sehr schade. Gott mit dir, Debri. Ebet wandte sich um und ging langsamen Schrittes den Weg zurück, den sie gerade gekommen waren. Einige Male schaute er sich noch um und blieb stehen, ging dann aber entschlossen weiter. Er sah noch, wie Debri seine Schritte beschleunigte und eilig, man könnte fast sagen beschwingt, ins Tal hinunterging. Weiter, meine schwarze Schönheit, weiter! Das Mädchen trieb die Ziege mit einem leichten Klaps an. Ich weiß eine Stelle, da gibt es gutes Gras, besser als diese harten Blätter. Die schwarze Ziege schien davon nicht ganz überzeugt zu sein, aber weil ihre weiße Freundin mit dem Zicklein schon weitergetrottet war, ließ sie sich überreden. Mädchen und Tier umrundeten ein Gebüsch. Vor ihnen breitete sich der See aus. Ein Junge stand am Ufer und warf Steine flach über das Wasser. Langsam näherte sich ihm das Mädchen. »Was machst du da?« »Das siehst du doch«, antwortete der Junge, ohne sie anzusehen, weil er mit den Augen den Boden nach geeigneten flachen Steinen absuchte. »Du wirfst mit Steinen?« »Stimmt.« »Das ist verboten.« Der Junge schaute auf. »Verboten? Wieso denn?« »Weil heute Sabbat ist, da darf man nicht mit Steinen werfen.« Er tippte mit dem Finger an die Stirn. »Quatsch! Ich treffe doch niemand, ich werfe sie nur ins Wasser.« »Ist doch egal, mein Papa sagt, alle Arbeit ist verboten, auch sowas.« Der Junge hatte einen schönen Stein gefunden, bückte sich und warf ihn über das Wasser. Er hüpfte zweimal, ehe er versank. »Ich arbeite doch nicht, ich mache das zum Spaß. Du arbeitest, weil du deine Ziegen hütest.« »Das ist ja was anderes, die Ziegen kennen ja keinen Sabbat. Die müssen fressen und da muss man darauf aufpassen, dass sie sich nicht verlaufen«, hat mein Papa gesagt. »Er hat mich ja geschickt, ich soll sie hierher treiben.« »Der weiß wohl alles, dein Papa, wie?« »Klar, er ist Vorsteher der Synagoge. Und wenn er was sagt, also ob was verboten ist oder nicht, dann stimmt das.« »Für mich gilt das aber nicht. Ich bin erst 10.« »Ich bin schon 12.« Der Junge warf wieder, aber diesmal hüpfte der Stein nicht. »Du musst flacher werfen.« »Eben hast du noch gesagt, ich dürfte überhaupt nicht werfen.« »Naja, wenn du erst 10 bist.« »Hier ist ein ganz flacher«, sie hob den Stein auf und gab ihn dem Jungen. Der warf ihn und tatsächlich, sie zählten deutlich 3 Hüpfer. »Gut, sehr gut. Wie heißt du?« »Baruch. Und du?« »Lea.« Sie setzte sich auf einen dicken Stein so nah am Ufer, dass das Wasser jedes Mal, wenn eine der sanften Wellen kam, ihre nackten Füße umspülte. »Außerdem«, knüpfte Baruch an den Gedanken von eben an, »hat Jesus nichts davon gesagt, dass Steinewerfen verboten ist. Stundenlang hat er geredet, aber kein Wort vom Steinewerfen. Höchstens kann es sein, dass ich es überhört habe. Aber ich glaube nicht. Auch vom Arbeiten am Sabbat hat er nichts gesagt. Und Jesus weiß bestimmt besser, was richtig ist. Besser als dein Papa.« »Das stimmt.« Baruch blickte sie erstaunt an, weil er diese Antwort nicht erwartet hatte. »Du glaubst auch, dass er mehr weiß als dein Papa?« »Na klar, er kann ja sogar Wunder tun und das kann Papa nicht. Ich habe es selbst erlebt.« Baruch konnte seinen Stolz nicht ganz verbergen, als er antwortete, »Habe ich auch erlebt. Ich habe ihm sogar geholfen, dass er ein Wunder tun konnte.« »Du spinnst!« Jetzt war es Lea, die sich an die Stirn tippte. »Jesus braucht doch nicht deine Hilfe, wenn er ein Wunder tun will. Wenn ich es dir doch sage, ohne mich hätte es nicht geklappt mit dem Wunder, weil er doch kein Brot hatte, aber ich hatte welches. Und Fische, 2 Stück. Die hatte ich vom Markt. Na, erzähl mal. Da will ich doch gerade. Also meine Mama hatte mich zum Markt geschickt, um Brot und Fisch zu kaufen. 5 Brote, weil mein Papa und meine Schwester und mein... So ausführlich brauchst du es nicht zu erzählen, sonst sitzen wir morgen noch hier. Na gut, ich mache es kurz. Ich habe gesagt, dass viele Leute am See entlang gingen. Ganz viele. Und da dachte ich, da ist was los. Und ich ging auch mit. Und sie gingen immer weiter. Wenn ich gewusst hätte, dass sie bis in die Nähe von Bethsaida gehen wollten, ich weiß nicht, ob ich da mitgegangen wäre. Meine Mama hat ja auf mich gewartet. Es gab auch einen ganz schönen Krach, als ich dann zu spät nach Hause kam. Mama hat sich große Sorgen gemacht. Aber ich habe ihr versprochen, dass das nicht wieder vorkommt. Und ein bisschen war sie ja auch beruhigt, weil ich den ganzen Korb voll Brot und Fische mitgebracht hatte. Viel, viel mehr, als ich gekauft hatte. Wieso denn? Wo hast du die denn hergehabt?
Du redest so durcheinander, Baruch. Erzähl doch mal der Reihe nach. Ach so, ja gut. Also die Leute wollten Jesus zuhören. Er kam mit dem Boot dahin. Vom Ufer aus haben wir das Boot immer auf dem See gesehen. Und wie er dann angelegt hat, da waren wir auch da. Eine Unmenge Menschen. Andreas sagt, das wären ungefähr 5000. Wer ist Andreas? Ja, er gehört zu den Männern, die immer bei Jesus sind. Ich kenne ihn, er wohnt in unserer Straße. Und da hat Jesus diese lange Rede gehalten. Ja genau, schrecklich lange, bis zum Abend. Aber vom Steinwerfen hat er nichts gesagt. Lea wurde ungeduldig. Aber was war nun mit deinen Broten und mit den Fischen? Ja, sie hatten alle Hunger. Und da kam Andreas zu mir und fragte mich, ob ich ihm mein Essen geben wollte für Jesus. Naja, ich hatte schon ein bisschen Angst, dass Mama nachher mich schimpft, wenn ich alles weggebe. Aber wenn es für Jesus war, weißt du, ich habe ihn gern. Ich verstehe zwar nicht alles, was er sagt, aber er ist lieb zu allen und so freundlich und er kann alles. Das Brot, nun sag endlich, was damit war. Ach so, ja, er hat gebetet und es verteilt an alle. Ja, wie denn an alle? Meinst du an seine Jünger? Nein, an alle, die 5000 Leute. Jeder hat was gekriegt. Es ist eben immer mehr geworden, je mehr er verteilt hat und alles sind satt geworden. Ich auch, du kannst es mir glauben. Lea nickte. Ich glaube es auch. Ich weiß ja, dass er Wunder tun kann. Sie malte mit dem nackten Zeh Figuren in den Sand, die bei der nächsten Welle wieder ausgelöscht wurden. Nachher war noch ganz viel übrig, fuhr Baruch fort. Da hat Andreas mir so viel von gegeben, dass ich einen vollen Korb mit nach Hause nehmen konnte. Ich konnte ihn kaum schleppen, den weiten Weg. Trotzdem hat Mama geschimpft. Naja, Mütter machen sich eben Sorgen. Wenn ich lange wegbleibe... Oh, meine Ziegen! Lea sprang auf und sah sich, oh Mist, die habe ich ganz vergessen. Wo sind sie? Ich helfe dir suchen. Beide rannten los, Baruch mehr am Strand entlang und Lea die Uferböschung hinauf. Hier sind sie! Rief sie nach einer Weile laut. Baruch folgte ihrer Stimme und traf alle vier, ein Mädchen und drei Ziegen, auf einem kleinen Wiesenstück. Oh, ist das Zicklein süß, rief Baruch. Kann ich sie mal auf den Arm nehmen? Ja, wenn du vorsichtig bist... Baruch näherte sich dem jungen Tier behutsam, streichelte es zunächst nur, was es sich auch gefallen ließ, und nahm es dann auf den Arm. Als er es aber allzu fest an sich drückte, wurde es unruhig. Baruch setzte es wieder ab. Eine Weile saßen die beiden Kinder schweigend im Gras und sahen den fressenden Ziegen zu. Dann begann Lea das Gespräch neu. Vom Ziegenhüten am Sabbat hat Jesus wohl nichts gesagt, als er die lange Rede gehalten hat. Nein, nein, ich kann mich nicht erinnern, jedenfalls... Doch, warte mal, einmal hat er gesagt, der Sabbat ist für die Menschen da, nicht der Mensch für den Sabbat oder so ähnlich. Lea nickte nur. Warum fragst du, hast du es denn nicht miterlebt, wie er geredet hat? Er hat doch öfter gesprochen in Kapernaum. Nein, Papa meint, das wäre nichts für mich. Er war wohl auch anfangs nicht so ganz einverstanden. Erst später hat er anders darüber gedacht, als ich schwer krank war. Da hat er Jesus gebeten zu kommen. Da wusste er sich nicht mehr anders zu helfen. Du warst krank? Ja, ich bin sogar gestorben. Hä? Soll das ein Witz sein? Nein, ehrlich, ich war tot, richtig tot. Und Jesus hat mich wieder lebendig gemacht. Das glaube ich nicht, sowas habe ich noch nie gehört. Du willst mich auf den Arm nehmen. Lea hob die Hand. Ich schwöre, dass es wahr ist. Ich schwöre bei Abraham, Isaac und Jakob, bei Sarah, Rebekka, Lea und Rahel. Wer ist denn das? Da weißt du das nicht, das waren die Frauen von unseren Erzvätern. Ach so. Ja, man soll aber nicht schwören, hat Jesus gesagt. Nicht? Fragte Lea verwundert. Aber wie soll man denn sonst, ich meine, wenn einem keiner glaubt, aber es ist doch wahr. Wir sollen nie lügen, immer nur sagen, was wahr ist, hat Jesus gesagt. Dann brauchen wir nicht zu schwören, denn es stimmt ja alles, verstehst du? Lea nickte. Gut, gut, ja, also ich sage dir wirklich die Wahrheit. Ich war richtig tot. Baruch kaute auf einem Grashalm. Wenn du das sagst, nuschelte er. Wie hat sich das denn angefühlt, tot zu sein, meine ich? Gar nicht. Gefühlt habe ich nichts. Ich war einfach, naja, vielleicht warst du nur ohnmächtig. Mein Papa war auch mal, ne, sie haben alle gesagt, ich war tot. Ich meine, hinterher haben sie es gesagt, Mama und Papa und alle. Es waren ja sogar schon die Frauen da, die immer so laut heulen, wenn einer gestorben ist. Hast du die gehört? Ach, Unsinn, ich war doch tot. Aber als Jesus kam, da hat er sie weggeschickt. Nur meine Eltern und drei von seinen Jüngern waren dabei, als er mich lebendig gemacht hat. Auch Andreas? Weiß ich nicht. Jesus hat gesagt, ich soll aufstehen und da. Aber das konntest du doch gar nicht hören, wenn du tot warst. Ja, das stimmt schon. Aber irgendwie hat es was genützt. Es war eben ein Wunder. Baruch dachte eine Weile schweigend nach.
Als die weiße Ziege grasend in seine Nähe kam, klopfte er ihr auf den Hals, aber seine Gedanken waren woanders. Wie war das denn, als du wieder, du weißt schon, na, ich habe die Augen aufgemacht und ja, das Erste, was ich sah, war Jesus. Ich hatte ihn vorher nur von Weitem gesehen. Aber ich habe keinen Schrecken gekriegt, weil da auf einmal ein fremder Mann war. Er hat mich so lieb angesehen. Verstehe ich, nickte Bauch. Naja, und Papa und Mama waren ja auch da und Jesus ist dann bald wieder gegangen, nachdem Papa sich bei ihm bedankt hat. Er hat nur noch gesagt, sie soll mir was zu essen geben. Zu essen? Ja, ich hatte einen Mordshunger. Wieder nickte Bauch. Weißt du, sagte er überlegend, wenn ich groß bin, gehe ich auch mit Jesus, so wie Andreas. Schade, dass nur Männer seine Jünger sein können. Bauch versuchte, seine neue Freundin zu trösten. Sei nicht traurig, lieb hat er dich genauso. Meinst du? Na klar, sonst hätte er dich doch totgelassen. Ja, da hast du wahrscheinlich recht. Wollen wir noch mal zum See runtergehen? Ich möchte auch mal ein paar Steinchen schmeißen. Ja, Jesus, wir sehen auf dich, wir hören auf dich und wir warten auf dich. Hilf, dass das, was wir gesungen haben, sich immer wieder bewahrheitet. Wir brauchen dich auch. Wenn wir nicht auf dich sehen, erkennen wir die Wahrheit nicht. Wenn wir nicht auf dich hören, dann wissen wir nicht, was der richtige Weg ist. Dann bleibt unser Leben leer. Hilf du uns, dass wir mit dir in Verbindung bleiben. Wir danken dir für diese Tage, die wir hier zusammen sein können. Wir danken dir für dein Wort, das du immer wieder an uns richtest, um uns zu helfen. Wir danken dir für dich, dass du gekommen bist, dass du für uns gestorben und auferstanden bist und uns in deine Gemeinschaft genommen hast. Nun befehlen wir uns für diese Nacht dir an und deinem Schutz und bitten dich für einen guten Tag morgen. Amen.